Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Nikolaus Blome, Journalist. Bis Herbst 2019 war er stellvertretender Chefredakteur der Bild-Zeitung, jetzt Online-Kolumnist beim Spiegel. Hallo Herr Blome, freue mich, dass Sie da sind.
Hallo.
Und freue mich, dass Sie uns zuhören. Die Themen des Tages besprechen wir in dieser Mittagsstunde in Deutschlandfunk Kultur. Herr Blome, was ist für Sie der Aufreger des Tages?
Was Kleines in Wahrheit, aber was eben groß gemacht wird, das ist die Aufregung um den jungen Abgeordneten Amthor von der CDU, der offenkundig einen Brief an das Wirtschaftsministerium geschrieben hat und um einen Termin gebeten hat für jemanden. Also das, er sei jetzt voll korrupt und nur noch Lobby und ich weiß nicht, die große Aufregung darüber finde ich deutlich zu groß. Also da wird irgendwie ein Exorzismus betrieben an so einem jungen Abgeordneten, der mir echt zu weit geht.
Na gut, da bin ich gespannt. Wir werden eingehend in dieser Stunde noch drüber sprechen, wie Sie das vertiefen, wie auch andere von der CDU das sehen. Anderes Thema, gleich unser erstes Thema, ist der Haushalt. Macht jetzt die Bundesrepublik mehr Schulden als nötig? Das ist gleich unsere erste Frage. Das Bundeskabinett hat heute den zweiten Nachtragshaushalt für dieses Jahr beschlossen und der sieht neue Schulden vor von 62,5 Milliarden Euro. Der Bundestag muss noch zustimmen und zusammen mit dem ersten Nachtragshaushalt ist das dann eine Neuverschuldung in diesem Jahr. Die liegt bei 218,5 Milliarden Euro. Eine unglaublich hohe Summe. Wir hören mal den Finanzminister Olaf Scholz, was er im Vorfeld dieses Tages gesagt hat.
Über Politik gibt es ja viele Vorurteile und Meinungen. Insbesondere auch die, dass sie oft zu langsam sei. Aber wir können auch anders.
Also man klopft sich also auf die Schulter. Das sind ja fünfmal so viele Schulden wie im Rekordjahr der Finanzkrise, Herr Blome. Der Bund der Steuerzahler ist entsetzt und sagt, das sind viel zu viele Schulden. Was sagen Sie?
Ja, die Frage ist, ob viel, viel hilft. Das ist die Summe, die jetzt aufgerufen worden ist als Schulden, ist normalerweise bei einem normalen Etat, wäre das zwei Drittel des Etats in Schulden. Also um das mal ins Verhältnis zu setzen. Ich habe das Gefühl, das ist groß und man lobt sich wegen der Größe oder wie der Minister gerade sagte, wegen des Tempos. Das kann man auch gut finden und ist wahrscheinlich auch bemerkenswert glatt gegangen. Gleichzeitig finde ich, ist dieses Konjunkturpaket, so groß es ist, über Schulden finanziert, weder Fisch noch Fleisch. Also ich glaube nicht, dass 20 Milliarden Euro, immerhin werden dafür ja aufgerufen, Mehrwertsteuersenkungen so stark beim Kunden ankommen, dass er tatsächlich in die Läden rennt und kauft. Da stecken Sachen drin, die mit schlechtem politischen Handwerk was zu tun haben, dass man glatt bügeln muss mit Geld, wie 11 Milliarden für eine Strompreisstabilisierung, die nur deshalb zustande kommt, weil in Deutschland der Strompreis steigt, wenn die Nachfrage sinkt. Das müssen sie erstmal hinkriegen auf einem Markt. Da müssen sie den Markt so pervertieren, wie eben durch diverse Ökogesetze geschehen. Und dann kommt eine ganze lange Liste mit guten Sachen und nicht so guten Sachen. Und ich finde, das fügt sich weder zu einem Kickstart für die Konjunktur, wo man sagt, so, wir geben jetzt das Geld den Leuten in die Hand, damit sie in die Läden rennen und was kaufen.
Gut, aber Kinderbonus, 300 Euro pro Kind.
Damit? Was machen Sie damit, wenn Sie Angst um Ihren Arbeitsplatz haben?
Dann sie meinen
Sie
dann
es auf die hohe Kante. Und das ist ja auch vollkommen richtig so. Also das würde ich niemandem vorwerfen. Das erreicht möglicherweise den Konsum bei Familien, die wirklich ganz, ganz arm dran sind und sagen, bevor ich 300 Euro mir irgendwo leihen muss, nehme ich diese 300 Euro und kaufe Stifte oder Lebensmittel oder irgendwas, das täglich ein wirklich dringender Bedarf ist, ja okay. Aber beim Gros der Leute geht das einfach am Konsum vorbei. Die legen das beiseite und warten mal, was kommt. Und das ist nicht das, was ein Konjunkturpaket leisten soll.
Und sondern ein Konjunkturpaket soll uns eben tatsächlich in die Geschäfte bringen und sagen, dass wir es ausgeben. Und wie hätten Sie das dann machen sollen, Ihrer Meinung nach?
Auf die Gefahr, dass sie mich jetzt gleich überfahren, wenn gleich mit einem wahrscheinlich E-Auto. Aber ich hätte eine Kaufprämie für Autos gemacht, weil da, dann können Sie auch jeden anderen Form von Konsum nehmen, aber wenn Sie die Ausschüttung des Geldes, der Prämie, der Beihilfe, an den Konsum koppeln, dann gibt es das Geld eben nur, wenn die Leute in den Laden gehen.
Gut, aber ob man unbedingt Autos hätte tatsächlich featuren sollen, ist natürlich eine Frage.
Sie hätten ja sagen können, das Auto, was du kaufst, also mit dieser Förderung kaufst, bedingt natürlich zum einen, dass du deinen alten weggibst, also verschrottest, und dass der neue bessere Werte hat als der alte.
Gut, bin nicht sicher, ob das tatsächlich in diesem einen Feld dann so gut geklappt hätte, also ob das nachhaltig wäre.
Es hat schon mal geklappt.
Ja, aber das ist eben lange her. Wir müssen ja in die Zukunft gehen. Und ob da die Autos sozusagen noch die Ware sind, die es wirklich bringt?
Wenn Sie auf der Suche sind nach einer Lösung, die die Wirtschaft nachhaltig in Richtung Ökologie umbaut, das kann auch ein Ziel eines solchen Paketes sein.
Soll es ja auch mit sein. Ja.
Mit, eben. Und es ist eben alles ein bisschen. Wenn Sie das Ihr Ziel waren, dann hätten Sie mehr Geld auf solche Sachen setzen müssen. Wenn das Ziel war Konjunkturpaket, dann wäre Auto eben, weil es so tief, die Branche so tief in den Rest der Textur der Wirtschaft strahlt, ist eben die Autoindustrie anzuschieben, anzuzünden mit so einem Kickstart, dann schon das Beste und am besten Wirksame. Immer gesetzt entlang dem Ziel, was sie haben. Und wegen, wie gesagt, Widerstand der Konjunktur das Ziel ist, dann müssen sie darauf setzen.
Also Sie sagen, Konsum ist Auto.
Funktioniert am besten, hat beim letzten Mal 2008, 2009 die Flotte ökologisch erneuert, muss man schon sagen, und hat mit 5 Milliarden Einsatz des Staates 25 Milliarden Euro Konsum getriggert. Das nenne ich mal ein Konjunkturpaket.
Gut, aber wie gesagt, ist relativ lange her. Also das ist über 10 Jahre her. Aber lassen wir es mal so stehen als Idee. Es gibt ja noch andere Kritik, die an diesem Konjunkturpaket geübt wird, unter anderem aus der FDP. Otto Fricke hat geschrieben, das sei Trickserei. Hier mit diesem Nachtragshaushalt werden mehr Schulden aufgenommen, als eigentlich gebraucht werden. Dann werden die geparkt und bis zum Jahresende in vermeintlichen Rücklagen sozusagen gelagert. Und dann kann man sie im nächsten Haushaltsjahr nutzen. Nutzen diese Rücklagen, ohne eine Nettokreditaufnahme auszuweisen. So, sehen Sie so eine Trickserei da auch?
Ja, also er ruft 40 Milliarden aus als getrickst, also als Geld, das woanders vorrätig vorhanden gewesen wäre, was man hätte nehmen können, ohne dass man entsprechend Schulden macht. Dann wäre die ganze Sache nicht bei 218 Milliarden Schulden rausgekommen, sondern eben bei 40 weniger, sagt er. Ob die Zahl 40 Milliarden geparkter Mittel stimmt, weiß ich nicht genau, aber da ist was geparkt worden, eindeutig. Und der nächste Bundeshaushalt, der für das Jahr 22, also jetzt wird am Ende des Jahres noch einer für 21 gemacht, aber das ist ein normaler Haushalt. Aber dann ist eben Geld für den nächsten Haushalt 2021, für das Jahr 22, dann da für einen Koalitionsvertrag, wer immer den dann abgeschlossen hat, um eben bestimmte Dinge zu finanzieren. Also da wird bereits in der Tat Vorsorge für einen Wahlkampf betrieben. Und das, finde ich, ist jetzt nicht das Gebot der Stunde.
Der indische Wirtschaftswissenschaftler, Philosoph und auch Nobelpreisträger Amartya Sen erhält in diesem Jahr den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Den Preis also, mit dem ja immer wieder Persönlichkeiten geehrt werden, die sich ausgezeichnet haben in der Literatur, in der Wissenschaft oder in der Kunst, die eben den Frieden sich auf die Fahnen schreiben. Und Amartya Sen ist einer, der sich für Frieden und Nachhaltigkeit im weiten Sinne einsetzt. Wir hören ihn mal, das hier hat er im Jahr 2007 gesagt.
You know, the influence of our actions on the climate are very widespread. Everything we do affects it.
Nun, unser Einfluss auf das Klima ist sehr vielfältig. Alles, was wir tun, wirkt sich darauf aus. Selbst wenn wir atmen, stoßen wir Kohlendioxid aus. Deshalb darf man aber nicht verlangen, dass wir aufhören sollen zu atmen. Wir müssen uns fragen, wie wir künftiges Leben schützen können und wie wir es ermöglichen, dass auch künftiges Leben in Freiheit und Wohlstand erblüht. Das bezieht nicht nur menschliches Leben ein, sondern alles, was für uns einen Wert hat. Das Fortbestehen anderer Arten, Tierarten zum Beispiel. Denn es wird ein eigenartiger Unterschied gezogen zwischen dem Interesse an menschlichem Leben und dem anderer Arten. Wir sollten die Menschheit nicht nur als einen Patienten ansehen, sondern auch als einen Agenten, der in der Lage ist, zu reflektieren, zu entscheiden und sich zu engagieren. Und dieses Engagement bedeutet nicht nur Einsatz für menschliches Leben, besonders das von ärmeren Menschen, sondern auch, dass die seltenen Arten nicht aussterben.
Amartya Sen hat das gesagt 2007 in unserem Programm Deutschlandfunk Kultur. Und jetzt ist hier zu mir René Agiga gekommen aus unserer Literaturredaktion. Nikolaus Blome von Spiegel Online ist natürlich auch weiter hier im Studio. Wir wollen jetzt über diese Entscheidung, also Amartya Sen mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels auszuzeichnen, sprechen. Herr Agiga, wie finden Sie diese Entscheidung? Ist die gut, eine gute Entscheidung?
Ich finde das ganz toll. Gute Entscheidung ist es in dem Fall so eine Art von Untertreibung, denn es gibt Preise, die, mit denen ehrt man einen Preisträger oder eine Preisträgerin, und in diesem Fall ist es aber so, dass die Ehrung eigentlich wechselseitig ist. In diesem Fall würde ich sagen, ehrt sich der Preis auch mit diesem Preisträger selbst, denn Amartya Sen ist Jahrgang 33, wir haben gerade kurz ausgerechnet, 86 Jahre, und ist auf einem Campus geboren in Indien, noch im kolonialen Indien, muss man sagen, und gehört heute ganz ohne Zweifel zu so einer Art von globaler intellektueller Exzellenz, um nicht zu sagen globaler intellektueller Aristokratie, wobei ich das jetzt überhaupt gar nicht despektierlich meine, sondern eher bewundert und respektvoll. Also ein Werk, das bereits in den 70er, 80er Jahren des 20. Jahrhunderts zu den entscheidenden Impulsgebern, vor allem im Bereich der Wirtschaftswissenschaften, gehörte. und aber eben auch noch ganz andere Seiten hat und ein, vor allem ein ausgezeichnetes Werk, der das Pendant des Nobelpreises für Wirtschaft ist ihm 1998 verliehen worden. Und er hat gelehrt oder lehrt auch heute noch immer an Institutionen, die weltweit einfach 5 Sterne haben. Vielleicht einfach nur als 2 Namen. Harvard, wo er sehr lange Professor gewesen ist und studiert hatte in Cambridge in England.
Also Sie haben es gesagt, 1998 bekam er den Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn jetzt der Friedenspreis des deutschen Buchhandels noch dazu kommt, man ehrt, so könnte man meinen, immer wieder die gleichen exzellenten Denker.
Ja, also wenn da nicht von Herablassung oder despektierlich oder so oder Ressentiment drin ist, dann würde ich das auch so sagen. Also,
war gar kein Ressentiment
drin. Ja, genau, das ist eine Preisvergabe, mit der man in einer gewissen Weise nichts falsch machen kann, das ist richtig. Aber wenn das dazu führt, dass Amartya Sens Schriften wieder gelesen werden, dann kann das nur gut sein. Also vielleicht können wir ganz bisschen antippen zumindest, wovon dieses Werk handelt. Also ich würde sagen, es gibt so eine eher wirtschaftswissenschaftliche Seite und eine eher kulturwissenschaftliche Seite. Kein Problem zu gestehen, ich kenne mich eher mit der zweiten aus als mit der ersten. Armutsforschung ist ein Zentrum dieses Werks in den 70er, 80er Jahren. Und man kann vielleicht, wenn man das alles nur so kurz antippt, sagen, dass sowas wie der Human Development Index, den es heute gibt, um herauszufinden, wie weit sind bestimmte Länder in ihrer Entwicklung, dass der von den Forschungen von Amartya Sen profitiert hat. Ein Punkt oder ein Grundgedanke ist, dass es eben nicht nur um Geld und um Einkommen und sowas geht oder um Bruttosozialprodukt geht, sondern dass stets auch andere Dimensionen eine Rolle spielen. Beispielsweise sowas wie, ich sage jetzt mal ganz einfach so, Chancengleichheit. Also Behinderte, um ein konkretes Beispiel zu nehmen, brauchen vielleicht ein anderes Einkommen, um in jedweder Gesellschaft die gleichen Chancen zu haben wie Nichtbehinderte.
Mhm. Ja, ein Thema ist auch, glaube ich, was beziehungsweise in dem Schnipsel, den Sie vorgespielt haben, ja auch kam, Freiheit und Wohlstand. Mhm. Und wie bedingen die beiden einander? Und habe ich aber auch nur noch mal ganz schnell nachgelesen, aber auch aus der Erinnerung ein wenig, wird argumentiert in dem Werk, vielleicht in dem wirtschaftspolitischeren Teil des Werkes argumentiert, dass eben in Demokratien es mit der Wirtschaft und dann auch mit der Freiheit wechselseitig einfach besser geht und darum auch mehr Wohlstand entsteht. Also das ergibt einen Vergleich von Hungersnöten in Demokratien, gibt es auch, und Hungersnöten in autoritären oder gar Staaten oder gar Diktaturen. Und man sieht eindeutig, wo es schlimmer zuschlägt, weil die Institutionen eben nicht frei sind, nicht transparent sind, keine Checks and Balances haben. Und so leitet er eben so einen komplexen Zusammenhang her, der aber, wie ich finde, sehr angenehm, optimistisch und freiheitlich ist im Gedanken.
Ja, insofern sind Wirtschaftswissenschaftler und Kulturphilosophen durchaus miteinander verbunden.
Ja, also das ist ganz sicher eine ganz, ganz große Leistung von Amartya Sen, dass er diese Disziplinen Wirtschaftswissenschaften und Philosophie wieder miteinander ins Gespräch bringt. Da kann man in Europa dran denken, dass das mindestens bis ins 18. Jahrhundert auch der Fall war. Also derjenige, der heute so gilt als der Erfinder des freien Kapitalismus, Adam Smith, ist selbst Moralphilosoph gewesen. Das könnte man von Amartya Sen auch sagen. Allerdings mit dem großen Unterschied, also wir werden jetzt keine Zeit haben zum Streiten, dass Amartya Sen so einen völlig entleibten Liberalismus wieder mit, sagen wir mal, mit menschlichem Körper anfüllt. Ja, also da geht es nicht nur um Deregulierung, sondern ganz im Gegenteil, um auch politische Steuerung. Aber das tatsächlich im Namen der Freiheit, das ist ganz wichtig. Und da möchte ich vielleicht, ich weiß jetzt nicht genau, wie lange wir Zeit haben, zumindest ein Werk noch nennen, das mir sehr nahe gekommen ist. Das heißt auf Deutsch Die Identitätsfalle. Und der Grundgedanke dieses Buches ist eben, dass wir ganz und gar nicht nur eine Identität sind und nicht im Sinne von sehr rechter oder sehr linker Identitätspolitik uns an die Köpfe gehen müssen, sondern dass wir selbst alle ganz, ganz unterschiedliche Identitäten mit uns tragen und auch diejenigen, die man in den Kulturen findet, dass eigentlich nichts Vernünftiges sie daran hindert, miteinander ins Gespräch zu kommen, statt zu den Waffen zu greifen.
Da kann man zustimmen.
Da kann man auf alle Fälle zustimmen, klar. Mhm. Und es gibt ein anderes Buch, was ähnlich prägend, nicht von Herrn Sen, aber von einem amerikanischen Autorenduo an seine Werke angelehnt. Das ist Why Nations Fail, warum scheitern Demokratie, nur warum scheitern Nationen? Und in einem Satz die Antwort ist, wenn die Institutionen funktionieren, dann klappt es auch mit der Demokratie, mit dem Wohlstand. Darauf legt er eben sehr starken Wert. Also nicht die staatenlose Wirtschaft, sondern eben ein Institutionengefüge, das einen freiheitlichen Rahmen setzen kann und auch dann verteidigen kann.
René Agigas, vielen Dank, dass Sie ins Studio gekommen sind und danke auch an Nikolaus Blome bis hierher. Der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels wird dann verliehen am 18. Oktober zum Abschluss der Frankfurter Buchmesse, die ja auch tatsächlich stattfinden soll. Zu Gast Nikolaus Blome, Journalist, ehemals bei der Bild-Zeitung, jetzt Online-Kolumnist beim Spiegel. Aber Herr Blome, ich weiß gar nicht, ob ich immer dazu sagen muss, dass Sie früher bei der Bild-Zeitung waren. Muss ich eigentlich gar nicht.
Wenn
es
Ihnen hilft.
Eigentlich mache ich das im Dienste der Hörerinnen und Hörer, dass man so weiß, wo sie herkommen.
Ja, klar. Ja.
Haben Sie sich die neue Corona-Warn-App schon heruntergeladen?
Noch nicht, gebe ich zu, mache ich aber heute.
Mehr als 6,4 Millionen Nutzer haben das schon getan, habe ich vorhin gelesen. Mhm. Also erst zwar die Zahl 2 Millionen hätten es direkt runtergeladen, jetzt schon 6,4 Millionen. Da ist man natürlich vom Bundesgesundheitsministerium her ganz froh, sagt, oh, viel Resonanz ist wunderbar. Aber diese Warn-App hat ein Problem, denn sie ist nicht für alle zugänglich. Man braucht mindestens ein iPhone 6S oder eins mit Android Version 6. Und das haben nicht alle Menschen. Also hier in der Süddeutschen zum Beispiel steht, dass also SAP zufolge diese App auf mehr als 60% der Smartphones in Deutschland läuft. Das heißt also ungefähr 40% der Smartphones sind dafür nicht geeignet. Das ist natürlich irgendwie, ja, sag ich mal, bemerkenswert.
Also
das heißt, für die Reicheren ist es zugänglich, für die anderen vielleicht nicht, wenn man mal so
sagen
darf.
Für die Jüngeren ist es dann leichter zugänglich, die mehr darauf achten, ihre Handys regelmäßig zu erneuern. Aber also wenn die Zahl stimmt, dann ist es natürlich verheerend, denn man braucht ja schon 60% der Bevölkerung, damit das, also will statistisch anfängt, seinen Effekt zu entwickeln. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man tatsächlich mit Menschen in Kontakt kommt, die das auch haben, also die erstmal die App haben und dann womöglich auch den Virus haben, dass das überhaupt eine aussagefähige, wie soll man sagen, Grundstruktur gibt von Vernetzbarkeit. Dazu braucht man 60% der Bevölkerung. Wenn das dann schon quasi die absolute Kapazitätsgrenze ist, dann wäre das wirklich verheerend. Und 40% der Leute außen vor zu lassen, wäre auch schlimm. Ich kann das ehrlich gesagt, also ich kann es auch nicht widerlegen.
Es
also scheint mir
nur
sehr,
so
sehr unwahrscheinlich. Ich glaube, mittlerweile hat jeder ein Handy so ungefähr.
Ja gut, ein Handy hat man schon, aber ist es eben ein, jetzt wenn man von iPhone spricht, ein iPhone 6 oder vielleicht eine frühere Version?
Ein iPhone 6 ist schon mehrere Jahre her,
richtig,
ohne zu wissen, wie viele genau.
Ich glaube so 5 etwa, ja. So. Aber trotzdem, was machen wir denn jetzt? Wenn wir also ganz gerne die App nutzen würden, kaufen wir uns ein neues Handy?
Nee, das glaube ich, das wäre ein bisschen viel des Zwanges dann. Dann glaube ich, wird das Ding in der Form nicht funktionieren, schlicht und ergreifend. Insofern, also mal gucken, also das würde mich jetzt wirklich sehr interessieren. Ich glaube, dass die Bereitschaft der Leute, sich das runterzuladen, wie gesagt, vorausgesetzt die Technik, groß ist, weil das Vertrauen groß ist, dass da in diesem Fall die Politik, die Regierung mit allen Experten und dem Chaos Computer Club und ich weiß nicht wem alles zusammen ein Ding entwickelt hat, das vergleichsweise datensicher ist. Insofern quasi die Hemmschwelle daran teilzunehmen deutlich abgesenkt hat. Insofern fand ich das eigentlich ein ganz gut genähtes Stück Politik bislang.
Gerade hat die Redakteurin Judith Welminski durch die Scheibe gesagt, dass das iPhone 6 also 2014 auf den Markt gekommen ist. Ist also schon ein bisschen älter, aber trotzdem eben ja die Version, die man jetzt braucht.
Klar.
Die App insgesamt war teuer zu entwickeln, 20 Millionen Euro für die Entwicklung und jetzt kommen aber noch weitere 45 Millionen Euro dazu für andere Komponenten, Wartung, Pflege, Betrieb der App und so weiter. Ich meine, wenn das jetzt tatsächlich nicht funktionieren sollte, dann wäre natürlich unglaublich viel Geld in den Sand gesetzt.
Dann ja, eindeutig. Ich finde, sagen wir mal so, bei den Summen, wir sprachen ja eben schon drüber, was da an Schulden gemacht wird, was ausgegeben wird, auch mitunter für welche dubiose Zwecke, finde ich 20 Millionen oder meinetwegen auch 50 Millionen für eine funktionierende App echt ein Pappenstiel. Weil das könnte ja einen zweiten Lockdown verhindern. Wenn das Ding funktioniert, jetzt den Vorbehalt also gemacht, wenn das Ding so funktioniert, dass man wirklich Infektionsketten und meinetwegen auch lokale Infektionsgruppen klar und schnell nachvollziehen kann, dann ersparen sie sich in einer zweiten Welle, falls sie denn kommt, und viele sagen ja, sie wird kommen, dann ersparen sie sich in dieser zweiten Welle einen zweiten Lockdown. Und das, finde ich, wäre allemal das Geld wert, denn ein zweiter Lockdown würde in einer Form teuer werden. Da könnten sie gleich nochmal so viele Schulden aufnehmen wie heute schon.
Ja, zweiten Lockdown will, glaube ich, tatsächlich niemand. Das wäre
verheerend. Ja, und wenn sie für 50 Millionen einen zweiten verhindern könnten,
das
wäre ein Geschäft.
Gut investiertes Geld, ja. Was aber, wenn Ladenbesitzer sagen, bei mir kommst du nur noch rein, wenn du die App hast. Weil eben, wer die Corona-Warn-App hat, könnte potenziell ja weniger ansteckungsträchtig sein.
Ich glaube, die Grünen haben gesagt, dass das nicht ginge und dass das irgendwie böse sei. Nicht deswegen,
ja,
aber trotzdem.
Die Grünen haben gesagt, es müsse gesetzlich eben geregelt werden, dass niemand benachteiligt wird, wenn er die App nicht hat.
Ja, und für alle öffentlichen Räume würde ich das auch so sehen. Also in ein öffentliches Freibad nicht rein zu dürfen, finde ich dann schon heikel zumindest. Und trotzdem würde ich selbst da sagen, wieso eigentlich nicht? Das ist allemal für einen Wirt eines Restaurants das Hausrecht. Er ist ja der Besitzer bzw. der Hausherr dieser Lokalität, zu sagen, ich möchte ein Stück weit mehr Sicherheit meinen eh schon spärlich kommenden Gästen bieten und sagen, wer hier drin ist, hat so eine App. Also wenn hier was schief läuft in Form von Infektion, dann können wir wenigstens es nachvollziehen. Und das quasi den Leuten als Sicherheit anzubieten, finde ich, ist gerade so ein Wettbewerbsvorteil für einen Wirt. Und das sollte man eben in den Zeiten, wo sie beinahe alle pleite gegangen sind, nicht nehmen.
Und es wäre wohl tatsächlich erlaubt.
Ja, warum auch nicht? Es gibt auch private Kitas, die sagen, wenn dein Kind nicht Masern geimpft ist, kommt es hier nicht rein. Dann musst du dir halt eine andere Kita suchen gehen.
Lassen Sie uns über ein Geschäft sprechen, das Sie, Herr Blome, ganz gut kennen, nämlich das Kolumnenschreiben. Sie sind ja Spiegelkolumnist jetzt und wir gucken mal in die Taz. Da hat Hengame Yahobifara eine Kollegin bzw. ein Kollege von Ihnen. Sie bezeichnet sich als nicht binär, also eher sie bezeichnet sich so, weil sie sich eher sich nicht einem Geschlecht zuordnen lassen möchte. Und in der Taz hat Hengame Yahobifara am Montag eine Kolumne geschrieben, gegen die die deutsche Polizeigewerkschaft Anzeige erstattet hat. Also die Polizeigewerkschaft gegen die Taz hat sie diese Anzeige erstattet. Und es handelt sich nämlich in dieser Kolumne um Volksverhetzung. Auch beim Deutschen Presserat ist Beschwerde eingereicht worden. Wir werden uns gleich erklären lassen, was genau in dieser Kolumne steht. Denn Frederik Wirwig, mein Kollege aus der Redaktion, ist auch hier. Aber erstmal an Sie die Frage, Herr Blome. Sie haben es ja gelesen. Ist das Volksverhetzung, was wir hier lesen?
Juristisch tue ich mich schwer, das zu beurteilen, weil ich kein Fachjurist bin in der Frage. Es ist eine sensationelle Entgleisung, muss man schon sagen. Also Polizisten auf den Müll und dort entsorgen zu wollen, finde ich, geht selbst für eine Kolumne, die noch ein bisschen freier ist als der Rest der Zeitung, deutlich zu weit. Und jetzt stelle man sich für eine Sekunde vor, das hätte jemand anders geschrieben, aus einem anderen politischen Lager, da wäre das Dach weggeflogen.
Ins Studio jetzt gekommen, Frederik Wirwig. Herr Wirwig, wie begründet denn die Gewerkschaft der Polizei, dass das volksverhetzend sei? Und vor allem, welche Passagen sind es genau, die da Unmut erregen?
Genau, Hintergrund sind ja die Black Lives Matter-Proteste und in ihrem oder seinem Beitrag denkt ja Yahobifara über die Abschaffung der Polizei nach und auch über mögliche Berufsalternativen. Er schreibt zum Beispiel, wenn die Polizei abgeschafft wird, der Kapitalismus jedoch nicht, in welche Branchen kann man Ex-Cops dann überhaupt noch reinlassen? Schließlich ist der Anteil an autoritären Persönlichkeiten und solchen mit Fascho-Mindset in dieser Berufsgruppe besonders hoch. Sie geht dann die unterschiedlichen Berufsgruppen durch, die aus verschiedenen Gründen nicht in Frage kommen. Und am Ende kommt Yahobifara zu dem Schluss, dass Polizeibeamte am besten auf einer Mülldeponie aufgehoben seien, wo sie sich unter ihresgleichen fühlen und sie sich bestimmt auch selber am wohlsten fühlen. Ungefähr so. Die Gewerkschaft der Polizei empfindet es als einen Schlag ins Gesicht. Aller Polizisten. Und sie kritisiert vor allem, dass in dem Beitrag Menschen entpersönlicht werden, ihnen die Würde abgesprochen wird und sie wie Unrat auf einer Müllhalde entsorgt werden sollen. Ich glaube, das ist der Hauptkritikpunkt. Und der Vorsitzende der Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, sagt dazu, die Berufsvertretung wird es mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln bekämpfen.
Nun ist es aber eine Kolumne, Herr Blome. Dann kann man sagen, in einer Kolumne ist einiges möglich.
Absolut.
Aber eine Kolumne darf vielleicht auch nicht Satire sein. Wo ist da die Grenze? Satire darf letztendlich alles.
Ja, und fast wenn der nachher Satire drüber schreibt, dann darf er möglicherweise eher sie es alles in dieser Kolumne. Ich glaube auch nicht, dass sie das aus der Meinungsfreiheit raus definiert bekommen. Und die Kolumne unterfällt nun mal natürlich der Rede- und Meinungsfreiheit in diesem Land. Ich glaube insofern, dass das dem juristisch nicht beizukommen ist. Das ändert aber nichts daran, dass es natürlich entsetzlich ist und eine wirklich fürchterliche und meinetwegen auch entmenschlichende Entgleisung ist. Und woran es mich und nicht nur mich ehrlich gesagt als erstes erinnert hat, war der Satz von Herrn Gauland von der AfD, ein paar Jahre her. Da hat er auf einer Wahlkampfveranstaltung gesagt, dass er sich freue, eines Tages die Ausländerbeauftragte, glaube ich, war es damals, Frau Özogus in Anatolien zu entsorgen. Und der Begriff entsorgen spielt natürlich mit dem Topos, mit der Idee Müll, also menschlicher Müll. Und das ist genau dasselbe. Und die Taz, die sich damals mächtig über Herrn Gauland, Klammer auf, vollkommen zu Recht, habe ich mich auch, aufgeregt hat, von der würde ich jetzt gerne mal wissen, was sie zu diesem Text sagt.
Hat die Taz nochmal darauf reagiert, Frederik?
Meines Wissens nicht. Ich habe versucht, die Taz zu erreichen. Da ist dann keiner ans Telefon gegangen.
Sonst sind die schneller mit dem Abheben.
Also wegen eines Artikels eben mit dieser Überschrift Abschaffung der Polizei, all cops are berufsunfähig, hat die Deutsche Polizeigewerkschaft Anzeige gegen die Taz erstattet und wir werden das weiter beobachten, unter anderem auch heute Nachmittag, Abend, 17.05 Uhr, Studio 9 am Abend. Danke an Frederik Wirbig und danke an Nikolaus Blome. Bis hierher. Philipp Amthor, CDU-Politiker, wurde als Shootingstar gehandelt. Und Nikolaus Blome, mein Gast, freut sich schon, dass wir jetzt darüber reden dürfen. Denn ja, wir haben es vorhin ganz zu Anfang schon kurz angerissen. Er ist ja jetzt zurückgetreten oder hat den Rückzug angetreten von seinem Sitz in dem Untersuchungsausschuss über den Breitscheidplatz-Anschlag in Berlin. Er ist ja Sweet 17, nur 27 Jahre alt. Und es gibt in der CDU Stimmen, die sagen tatsächlich, es muss auch sein, dass ein junger Mensch mal Fehler machen darf. Und ein solcher Fehler war vielleicht, dass er sich eben für diesen IT-Konzern in den USA engagiert hat. Und das muss man ihm verzeihen. Das sehen Sie auch so, Herr Blome.
Ja, ich glaube, der Fehler ist groß genug, um eine Menge daraus zu lernen. Aber jetzt für so einen Exorzismus und so einen Shitstorm, und zwar auch im politischen Raum, jetzt nicht nur auf Twitter und auf Social Media, finde ich, ist echt ein bisschen übertrieben.
Tatsächlich, ich meine, es geht ja tatsächlich um viel. Also er hatte auch Aktienoptionen, die er jetzt zurückgegeben hat. Dass das auch die Debatte jetzt sozusagen auslöst, muss nicht zum Beispiel sowas offengelegt werden, finde ich gar nicht schlecht.
Das ist richtig. Und darüber kann man auch streiten, nur über eines kann man nicht streiten. Er musste sie nicht angeben. Er hat sogar gefragt, ob er sie angeben muss. Und dann kriegte er von der Bundestagsverwaltung offenkundig Antwort, nee, musst du nicht. Dann hat er es also nicht gemacht. Und jetzt wird ihm vorgeworfen, dass er es nicht gemacht hat.
Naja, jetzt wird gesagt, wir wollen darüber diskutieren, ob wir es nicht eben
zum Gebot
machen, ja, dass es in Zukunft
man
anders wird.
Ja, und dafür gibt es vielleicht auch Gründe oder Argumente. Mhm. Hätte ich gar nichts gegen. Zumindest jetzt nicht automatisch. Aber es ist schon Teil der Vorwurfslandschaft. Denn wenn jemand sagt, du hättest viel mehr Transparenz, Herr Amthor hätte viel mehr Transparenz an den Tag legen müssen. Heißt das ja, er hat zu wenig an den Tag gelegt, aber er hat genauso viel an den Tag gelegt, wie halt die Anforderungen bzw. die Auflagen des Bundestages von allen Parteien beschlossen halt so sind. Ich finde auch, einen Brief zu schreiben, um Werbung zu machen oder Kontakt zu machen, eine Idee vorzustellen, die aus dem Start-up-Bereich oder aus einer unternehmerischen Szene kommt, das macht, glaube ich, jeder gute Bundestagsabgeordnete. Das sollte er auch tun, finde ich, Werbung für seinen Wahlkreis und die Firmen dort zu machen, wenn es halbwegs plausibel ist. In der Regel sind es dann Firmen aus seinem Wahlkreis.
Wollte gerade sagen, eigentlich sind
das ist hier nicht der Fall.
Man macht eben. Warum für ein New Yorker Unternehmen? Das ist die große Frage.
Warum für ein New Yorker Unternehmen? Also der hat sicherlich auch dafür, wie soll man sagen, ist da reingezogen worden und hat auch naiv mitgemacht und sich quasi einfangen lassen.
Meinen Sie, dass er so naiv war? Tatsächlich Sweet 27 sozusagen?
Also ich würde es zumindest nicht ausschließen. Jetzt kenne ich Herrn Amthor auch nicht besonders gut, gebe ich auch gerne zu. Ich habe mich einmal im Leben mit dem Herrn Haupt unterhalten, der die Firma gegründet hat, neben manche anderen. Habe mich auch damals beeindrucken lassen von so einem Wasserprojekt, das er macht, für das er dann offenkundig ein bisschen mehr Werbung gemacht hat, als gemeinnütziges Wasserprojekt für syrische Flüchtlinge, für das er ein bisschen mehr Werbung gemacht hat, als vielleicht gut gewesen wäre. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde jetzt mit 27 dem Mann zu sagen, du hast zwar in deiner ersten Legislaturperiode im Bundestag es geschafft, eine Marke, eine politische Marke aufzubauen, ob man die mag oder nicht, völlig dahingestellt, mit Äußerlichkeiten, aber auch, wenn man so will, inhaltlichen Positionen. Und das schneiden wir jetzt ab. Deine Karriere ist zu Ende. Das finde ich maßlos übertrieben.
Aber die Generalstaatsanwaltschaft in Berlin prüft, ob ein Anfangsverdacht der Bestechlichkeit vorliegt.
Ja, weil eine Anzeige erstattet worden ist. Und wenn ich jetzt rausgehe und Sie anzeige, dann prüft die Staatsanwaltschaft auch den Anfangsverdacht.
Ah, insofern würden Sie sagen, also geht tatsächlich alles viel zu weit.
Galt auch, gibt Medien, da heißt es, über Anzeigen als solche wird nicht berichtet, weil anzeigen kann jeder jeden.
Tja, da kann man sich vorstellen, wie man da so auf dem Surfbrett schwimmt, oder Herr Blome? Oder zu solchen Schwängen.
Absolut.
Wo schwimmen Sie denn jetzt hin, wenn ich mal so fragen darf?
Ich schwimme jetzt nach Haus und zwar mit erhöhter Geschwindigkeit, weil wir heute Nachmittag als Jury des Theodor-Wolf-Preises den Theodor-Wolf-Preis, die Sieger vielmehr,
also
die Ehrten, die
den
Preisträger
Journalistenpreis ermitteln. Der deutschen Zeitungen.
Das finden wir zumindest natürlich als Jury. Es ist vom Bundesverband der Zeitungsverleger herausgegeben und als Kuratorium dann gestiftet und hat für Meinungsbeiträge regional und überregional und für Reportagen und für ein Sonderthema, das war Umweltschutz, Klimaschutz. Mhm. Ich würde mal annehmen, für nächstes Jahr das Sonderthema wird dann Corona werden. Und die werden heute ermittelt und wahrscheinlich werden heute oder spätestens morgen früh noch die Preisträger angerufen.
Dann wünsche ich eine gute Entscheidungsfindung. Bin froh, dass Sie hier waren. Dankeschön.
Dankeschön.